Wir haben ja an diesem wunderbaren Sonntag, wo wir Dank sagen wollen für die Ernte, die wir einbringen konnten in diesem Jahr, schon vieles gehört durch die Jugend, durch die Kinder. Von der größten Gabe, dem Lamm Gottes, hat die Jugend gesungen. Aber mit den Gaben, die wir bekommen haben, sollen wir auch recht umgehen. Vielleicht haben wir das nicht immer so bedacht im vergangenen Jahr, haben vielleicht auch geklagt, dass wir zu wenig haben, haben vielleicht auch geklagt, dass wir nicht alles haben können und dabei vergessen, mit dem, was wir hatten, richtig umzugehen. Ich bin an so einem Sonntag dankbar, dass wir mal die Produkte des Feldes, der Bäume sehen und nicht nur im Glas oder in der Büchse oder im Supermarkt irgendwo vorfinden. Wie oft regen wir uns auf im Supermarkt? Ach, schon wieder der Rotkohl in Glas nicht da. Aber wir denken gar nicht mehr beim Einkauf daran, dass wir Gott danken sollten, dass es überhaupt irgendetwas gibt. Die Kinder haben das ja so schön gesungen, dass die Ernte nur eingeholt werden konnte, weil Gott Wachsen und Gedeihen schenkt. Wir haben es nicht gemacht. Die Gläser, die Büchsen und alles im Supermarkt könnte nicht vorhanden sein, wenn Gott es nicht gegeben hätte. Und wenn wir mehr beim Einkauf daran denken würden, würden wir weniger verzagt sein und schimpfen über das, was wir nicht sehen, sondern uns vielmehr freuen über das, was vorhanden ist. Der richtige Umgang mit den Gaben Gottes ist uns anbefohlen. In dem heutigen Predigttext ging es ja darum, dass jemand zu Jesus Christus kam und forderte einen Richterspruch über sein Erbteil. Herr, rede mit meinem Angehörigen, dass er mir das Erbteil, was mir zusteht, auszahlt. Ich will mehr haben. Und dann heißt es hier, im 12. Kapitel vom Lukas-Evangelium, Jesus sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich bin doch nicht dazu da, ein Erbschichter zu sein, wollte der Herr Jesus sagen. Ich bin doch nicht dazu da, um euch nach eurem Willen zu beschenken, sondern dazu da, dass ich euch gebe, damit ihr mich, euren Schöpfer, erkennt, dass euch gebe, was euch dient zum Leben für mich in dieser Zeit. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er kleidete nun dieses Wort in ein Gleichnis von einem Kornbauern. Es heißt dort, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er gedachte bei sich selbst und sprach, was soll ich denn tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, und ist nicht reich bei Gott oder in Gott. Der rechte Umgang mit der Ernte, mit den Gaben, die wir so dankbar aus Gottes Hand nehmen, ist wichtig. Manch einer hat mir ja schon gesagt, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Geld. Ja, man hat ja schon so viel gekauft. Was mache ich jetzt nun damit? Ach, sind das Sorgen? Oder immer wieder die Frage, was kann ich mir noch anschaffen? damit mein Leben qualitativer wird. Noch größere Häuser bauen, damit ich meine Schätze unterbringen kann. Das wäre doch der Wunsch. Reich in Gott sein ist aber wahrer Reichtum. Die Frage ist ja, wo ist unser Lebensschatz angesiedelt? Finden wir den Lebensschatz in unseren äußeren Umständen wieder? In den materiellen Gütern? Ist das unser Leben? Oder ist der Schatz in dem Lamm Gottes, wovon die Jugend sagen? Der Schatz in dem Leben, das Gott darreicht? Liebe Geschwister und Freunde, das ist ja alles nötig für unser äußeres Leben. Aber das sind nur Beigaben. Das ist nicht das Leben selbst. Das dient doch nur dazu, damit unser Leib über die Erde getragen werden kann, zur Ehre Gottes, des Vaters, der alles geschaffen hat. Dieses Gleichnis musste, so will ich mal betonen, Jesus Christus den Menschen damals und uns auch heute geben, damit sie damals und wir heute verstehen, dass zwar die irdischen Güter ein Zeichen des Segens, aber nicht ein Zeichen des Lebens sind. Ein Zeichen des Segens. Ja, wir sind gesegnet worden. Das kann vielleicht jeder von uns bezeugen. Aber materieller Segen heißt noch nicht wahres Leben. Viele Menschen profitieren von diesem materiellen Segen, dem Korn auf dem Feld, dem Obst an den Bäumen und vieles andere mehr, was man einbringen kann in der Landwirtschaft. Aber sie haben kein Leben aus Gott. Sie essen zwar und trinken, aber sie vegetieren dahin. Im Blick auf die Endzeit sagt der Herr Jesus, so wird es sein. Der Mensch wird zur letzten Zeit nichts anderes mehr tun, als nur noch auf den Segen der Erde schauen. Er wird essen, trinken, heiraten, sich heiraten lassen, aber er wird kein Leben mehr haben. Er erkennt das Eigentliche nicht mehr. Sein Schatz ist nicht in Gott, sondern nur noch in dem, was er hier erwerben kann. Wie sagte der Herr Jesus? Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand. Das Wort niemand muss man dabei unterstreichen. Es gibt nicht einen einzigen Menschen, der in Wahrheit Leben haben kann durch die Güter dieser Zeit. Niemand lebt davon. Kinder Gottes, und ich hoffe und denke, dass viele unter uns solche sind, sie setzen ja ihre Hoffnung ganz auf den lebendigen Gott, ganz auf das Leben, das er darreicht, ganz auf das, was aus der Unsichtbarkeit in die Zeit kommt. Wisst ihr, dass der Apostel Paulus ein sehr dankbarer Mensch war? Wenn wir etliche Verse lesen würden von seiner Dankbarkeit, würden wir staunen. In jedem Brief spricht er immer von Dank, 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 aber Dank aus Gott, diesem Leben. Und im 2. Korintherbrief sagt er, wir leben nicht davon und schauen nicht auf das Sichtbare, denn es ist ja zeitlich, sondern auf das Unsichtbare. Das ist ewig. Und darüber sind wir so dankbar. Natürlich nehmen wir dann auch die anderen Dinge gerne aus Gottes Hand. Aber es steht doch darüber, was wir mit unseren Augen nicht sehen. Denn Gott, der seine Gemeinde, die an ihn glauben, aus dem Schlimmsten herausgeholt hat, nämlich aus dem ewigen Verderben, aus dem Zugriff der Hölle, aus dem Gegängeltwerden durch den Satan. Er will uns mit himmlischen Gütern beschenken. Die Hoffnung des Lebens will er in uns immer wieder aufrichten. Und dieses Leben hält auch noch an, wenn pflügen, säen, wachsen und ernten, essen und trinken, kaufen und verkaufen, aufhören. Wir haben ja die wunderbare Verheißung, die Gott Noah gab und der Nachkommenschaft nach der Sintflut und sagte, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber wenn das aufhört, bleibt das Leben aus Gott dennoch bestehen. Darum auch der Apostel Paulus, der aus großer Dankbarkeit in seinen Briefen Gott gegenüber schrieb, sagte im Kolosserbrief, lasst uns nun aufschauen auf Jesus. Lasst uns nach dem trachten, was droben ist. Denn unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn wir also von Erntedank sprechen, dann soll diese Freude in unserem Herzen viel mehr hervorkommen und an diesem heutigen Tag neu entdeckt werden. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, in dem Schöpfer aller Dinge. Darum wies der Herr Jesus auch nicht auf den Acker in erster Linie, auf solch ein Brot, sondern er sagte, ich bin das Brot. Ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, nicht hinausstoßen. Wenn Gott so segensreich an uns Menschenkindern handelt, dass er uns in seine Gemeinschaft hineingezogen hat und darin behalten will, sollte er uns dann nicht mit diesem Lebenszustand auch alles andere schenken? Sollte er uns nicht täglich versorgen? Und wir kommen ja dann zurück zu diesem Kornbauern, der in der Selbstversorgung stehen wollte. Paulus schreibt, wenn Gott seinen einzigen Sohn nicht verschont um unsretwillen, das Lamm, sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Wo bleibt also die Sorge? Die Sorge ist in diesem Glauben abgeschafft. Sie hat kein Fundament mehr. Gottes Kinder sollen dankbar und sorglos durch diese Zeit gehen können. Als der himmlische Vater das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreite, was ja auch ein Bild der Befreiung unseres Lebens aus der Sünde ist, führte er sie durch das Rote Meer und durch die Wüste. Dort war kein Brot, kein Fleisch, kein trinkbares Wasser. Befreit Gott den Menschen und lässt ihn unversorgt in der Wüste stehen? Nein. Wir lesen im zweiten Buch Mose, dass alles kam zur Versorgung für das Volk, mitten in der Wüste. Sie bekamen Wasser, Fleisch und Brot. Wen Gott erlöst hat, den umsorgt er auch. So kümmert sich Gott auch um uns und kümmerte in der Vergangenheit sich um uns. Wir verstehen die Worte des Herrn Jesus auch an so einem Tag, wo wir Danke sagen sollen. Sorgt doch nicht für euer Leben. Habe ich euch nicht befreit aus der Knechtschaft? Dann sorgt bitte nicht für euer Leben. Lasst mich für euer Leben sorgen. Und der Herr Jesus, der ist so praktisch in seinen Aussagen, damit wir Menschen das verstehen. Es geht ja um die Frage der Sorge. Sorge nicht dafür, was du isst oder trinken wirst. Auch nicht für den Leib, was du anziehen wirst. Mach dir da keine Herz- und Kopfschmerzen, sondern vertraue auf den, der dich vom Tod erlöst hat. Ist denn nicht das Leben mehr als die Speise? Ist der Leib nicht mehr als die Kleidung? Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Segen allerdings verpflichtet. Sorgt Gott für jeden? Wenn wir die Statistiken lesen, haben wir den Eindruck, er sorgt nicht für jeden. Unterdessen spricht man von 1 Milliarde Menschen, die nicht satt zu essen haben. Von den 6,7 Milliarden auf der Welt, 1 Milliarde, die nicht satt zu essen haben. Sorgt denn Gott für jeden? Oh ja. Dieser Kornbauer, von dem wir gelesen haben in dem Gleichnis Jesu, hatte eine übergroße Ernte einbringen können, mehr als in den Jahren zuvor. Er war froh darüber und machte sich Gedanken, wie er mit diesem Segen umgehen soll. Bei seinen Gedanken blieb er aber bei sich hängen und nicht beim Nächsten. Er achtete bei seinen Planungen nur auf sein persönliches Leben und nicht mehr auf die Gedanken Gottes, was mit dem Segen vielleicht zusammenhängen könnte im Blick auf den nächsten Mitmenschen. Und darum, weil seine Vorratshäuser nicht mehr ausreichten von der Größe her, baute er für sich größere Vorratshäuser, um alles, was er ernten durfte, für sich einzubringen. Er sah die Verpflichtung des Segens nicht, damit wiederum andere segnen zu können. Gott will ja alle segnen. Auch die, die augenscheinlich Mangel leiden. Aber er tut es manchmal in unterschiedlicher Weise, manchmal dadurch, dass du und ich Überfluss haben. Damit durch unseren Überfluss andere gesegnet werden durch Gottes Hand. Jesus zeigte auf, der Kornbauer hat daran nicht gedacht. Er nahm alles nur für sich ein. Er dachte nicht darüber nach, dass sein Überfluss Gottes Hand für den Nächsten sein soll. So durfte ja auch der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth schreiben, als er sie einlud, eine große Spende und Kollekte für die arme Gemeinde in Jerusalem einzulegen. Und er sagte zu ihnen, schaut, ihr habt jetzt Überfluss. Bitte bunkert das nicht für euch ein, sondern gebt es den Armen in Jerusalem. Denn kommt vielleicht auch die Zeit, dass Jerusalem mal Überfluss hat und ihr braucht was, dann werdet ihr es kriegen. Und so wird ein wunderbarer Wechsel sein. Gott arbeitet auch durch uns am Nächsten. Wir können sagen, viele Güter haben ist nichts. Wenig Güter haben ist auch nichts. Ist alles nichts. Sondern Liebe und Barmherzigkeit üben mit dem anvertrauten Gut am Nächsten, das ist Gottes Wille. Auch hier schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief, lasst uns Gutes tun, solange es möglich ist, an jedermann, sonderlich an der Glaubensgenossen. Da haben wir auch ein wunderbares Beispiel im Alten Testament. Als es um das Essen ging in der Wüste und Gott Manna regnen ließ und das Volk Israel das nun aufsammeln sollte, hat ja jeder so sein Gefäß, nicht? Einer war vielleicht langsam beim Suchen und wenn die Sonne aufging und heiß wurde, schmolz ja das Manna, konnte man es also nicht mehr einsammeln. Und er konnte vielleicht wenig nur sammeln. Vielleicht war da ein altes Mütterchen, hinkte und hier ein Körnchen, da ein Körnchen. Und dann gab es die Jungen, die Flinken, die große Umschau hatten, hier, da, schnell ein. eingeholt und ins Gefäß getan. Und dann steht ein wunderbares Wort da. Wenn jemand zu wenig gesammelt hat, hatte er doch nicht zu wenig. Hatte jemand viel gesammelt, hatte er doch keinen Überfluss. Es war immer der Ausgleich da. Der, der wenig sammeln konnte, hatte trotzdem ausreichend für sich. Und der, der schnell war, der musste sich auch mit dem zufrieden geben, was ihm persönlich in der Portion zugedacht war. Keiner hatte Mangel und keiner hatte wahren Überfluss. Der Arme wurde nicht übersehen. In anderen Beispielen zeigte der Herr Jesus auch auf, wie notwendig es ist, mit den anvertrauten Gütern richtig umzugehen. Er sagte zum Beispiel in Lukas 14, wenn du ein Festmahl feierst, ein Abendmahl, dann lade deine gleichgesinnten Freunde ein, die auch so reich sind, dass du mit ihm einen Chat haben kannst über den Wohlstand. Nein, sagt der Herr Jesus, wenn du ein Abendmahl machst, dann lade die Armen ein, mit denen du dich nicht über dein Reichtum und Werdegänge unterhalten kannst. Lade die Armen ein, die dir nichts wiedergeben können, die auch mit dir gar nicht so mitreden können, aber die du segnen kannst, weil du mehr hast als sie. Und auch im Blick auf die himmlische Hochzeit spricht der Herr Jesus, dass die, die immer nur für sich sammeln, gar nicht bereit sind, da reinzukommen. Und er schickte dann die Diener aus, hole mir die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden, die hol rein. Die sollen beschenkt werden. Denn die im Überfluss leben und können den Segen nicht recht verwalten, sind überhaupt nicht bereit, in die Ewigkeit zu kommen. Sie blockieren den Segen, den Gott ihnen gegeben hat, für den Nächsten. Weder der arme Bruder oder die arme Schwester, noch der bedürftige Missionar oder die bedürftige Gemeinde sollen übersehen werden, noch Israel in seiner Bedürftigkeit, noch die bedürftigen Heiden, denen wir das Evangelium schuldig sind, sollen übersehen werden. Das meint auch das Wort in Hebräer 13, lasst uns opfern durch ihn das Lobopfer, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst doch nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Ein Zeugnis möchte ich da uns sagen, es gibt ja immer wieder unzufriedene Menschen. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von einem Jungen, der von seiner Mutter vor das Gartentor gestellt wurde. Die Gartentür wurde geschlossen. Die Nachbarn sahen, dass der Junge fing an zu schreien und sagten, sie haben doch das arme Kind ausgeschlossen. Und da sagte die Mutter, das ist dem ja ganz gleich. Der würde auch so schreien, wenn ich ihn hereinriefe und die Tür von innen schlösse. Es ist so seine Eigentümlichkeit, dass er sich immer für ausgeschlossen hält. Er ist nie dankbar. Ob er nun innerhalb oder außerhalb der Tür steht, und dann fliegt er immer zu schreien. Er fühlt sich immer ausgeschlossen. Er ist nie dankbar für das, was er hat. Tut aber Gutes. Der Dienst eines Christen unter der Führung des Heiligen Geistes ist immer bestrebt, anderen Gutes zu tun. Manche kommen mit einem strahlenden Gesicht auf einen zu und man merkt, sie haben Gutes erlebt. Und dann fragt man sie, was hast du denn erlebt? Und in einem Zeugnis wird ausgesagt, ich habe einige arme Leute besucht und mit einigen Kranken gesprochen. Und da habe ich eine köstliche Stunde gehabt. Das machte mein Herz froh. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst also nicht. Segen im eigenen Leben verpflichtet, auch andere zu segnen. Und zurückbehaltener Segen geht verloren. Kehren wir nochmal zu dem Gleichnis Jesu zurück, zu diesem Kornbauern. Er hatte einen riesigen Segen. Innerlich könnten wir ihn ein Stück weit beneiden. Ach, der hat endlich so viel, dass er sich keine Sorgen mehr machen musste über die Zukunft. Er brauchte sich nicht mehr Gedanken machen, ob er eines Tages Rente kriegt oder ob sein Konto hoch genug sei, dass er die Rente ergänzen kann mit eigenen Mitteln, damit er sein Auskommen hat. Ist doch zu beneiden. Aber dieser Mann schüttete alles auf einen Haufen und verlor alles. Der Herr Jesus sagt, du bist ein Narr. In dieser Nacht wirst du gefordert. Dein Leben ist dir zu Ende. Und wem wird es dann gehören, was du da gesammelt hast? Du bist ein Narr. Der Segen geht verloren. Du hättest Gutes tun können und sollen. Und wärst glücklich dabei geworden. Aber nun kannst du es nicht mehr nachholen. Liebe Geschwister und Freunde, auch das soll uns beschäftigen am Erntedanktag. Haben wir das getan mit den Gütern, was wir haben tun sollen? Nicht ausgeteilter Segen dem Nächsten gegenüber kann vielleicht nicht mehr nachgeholt werden. Weder hier noch in Ewigkeit. Vielleicht muss dann dieser und jener dieses Lied oder die Verse des Liedes sagen oder sich fragen, muss ich stehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn zu stehen? Kann ich keine Gab ihm bringen? Keine einzige Gabe sehen? Es soll doch anders sein. Wir sollen singen können, nun denn ich will nicht mehr klagen, opfre still all mein Begehr, meinen Heiland will ich leben, suche nichts als Jesus mehr. Vergrabener Segen ist zweckloser Segen. Du hast auch Gaben empfangen in deinem Leben, bestimmte Begabungen. Setzt du sie für den Nächsten ein? Oder denkst du nur an dein eigenes Haus, schaffe Häusle baue? Auch das monierte der lebendige Gott bei seinem Volk Israel, indem er durch den Propheten Haggai sagt, ja, ihr liebes Volk, ihr baut nur für euch. Ja, bei euch muss es schön aussehen. Aber was ist mit meinem Haus los? Das liegt wüst. Ihr habt Gaben bekommen, um mein Haus zu bauen. Gemeinde Jesu hat Gaben bekommen, um das geistliche Haus mitzubauen. Darum lass doch deine Gaben nicht brach liegen. Gebrauche sie nicht nur für dich. Danksagen ist unsere Pflicht. Wir sollen aber nicht nur danken, wie schon gesagt, für den irdischen Segen, sondern besonders für den geistlichen, für das Lamm Gottes, wie es die Jugend gesungen hat, hat mir sehr gefallen. Paulus verfiel immer wieder in diesen Dank. Im Epheserbrief heißt es, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit Korn aus der Erde. Nein, es steht anders. Mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Ich sehe ihn so gerade vor mir, mit welcher großen Freude und Inbrunst der Apostel das ausrief. Und er berichtete ja auch von seiner persönlichen Bekehrung, wie dankbar er darüber ist, erlöst worden zu sein. Oh, da kann er jeden Tag nur Danke sagen. Dank für den Sieg, den er jetzt plötzlich in seinem Leben empfangen hat über Sünde und Tod. Gott sei Dank, sagt er. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus. Und an anderer Stelle, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt und offenbart vor den Menschen diese Herrlichkeit, den Geruch der Erkenntnis an allen Orten. Das heißt, unsere Dankbarkeit ist sichtbar in dieser Welt. Dankbar sind wir dann auch am Erntedank für die geernteten Glaubensgeschwister. Das ist nicht immer so einfach, ne? Manche sieht man lieber von hinten als von vorne. Ich sage das mal so, salopp, weil das ja im Herzen so stimmt. Aber wir sollten dankbar sein für die Glaubensgeschwister. Das ist auch eine Ernte. Eine Ernte, die wir in dieser Zeit genießen dürfen aus Gottes Hand. Brüder, Schwestern mit ihren Begabungen, die uns helfen, zur Seite zu stehen, uns weiterführen. Darum schrieb der Apostel Paulus immer wieder in den Briefen und sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo. Er dankte für die Glaubensgeschwister, für das gute Miteinander, die Liebe, die da pulsiert zwischen Jung und Alt, dieses geistlich-familiäre Zusammengehören. Oh, da können wir doch so viel danken. Danken dafür, dass wir dem Nächsten Gutes tun dürfen. Und Paulus sagt auch im Blick auf diese Handreichung, die ja Korinth nach Jerusalem geben sollte. Wisst ihr, das geht nicht nur darum, dass ihr der Jerusalemer Gemeinde jetzt helft, sondern ihr bewirkt sogar noch einen größeren Dank unter den Menschen. Die Handreichung dieser Gabe erfüllt nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwänglich darin, dass viele Gott anfangen zu danken für unseren Dienst und preisen Gott über euer untertäniges Bekenntnis. Saget Dank alle Zeit und für alles Gott und dem Vater in Jesus Christus. Ich möchte da noch einmal darauf hinweisen, auf das große Staunen, Staunen des König Davids. Er durfte ja den Tempel Gottes nicht bauen. Sein Sohn Salomo sollte es tun. Aber er sammelte Material, er sammelte Schätze für diese Zeit. Und als er gesehen hat, was alles so zusammengekommen ist, hätte er doch sagen können, war doch wunderbar, da habe ich so ein Rundschreiben rausgegeben, und habe die Leute endlich mal massiert, dass sie etwas beitragen. Nicht? Schaut mal, guck mal, was ich geschafft habe. Die sind alle auf meinen guten Vorschlag eingegangen. So viel Gold, Silber und Steine und Stoffe waren da. Die Reklame hat es wohl gemacht. Aber nein, sagt er. Herr, dir gebührt alle Ehre. Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das gehört doch dir. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht über alles zum Obersten. Reichtum und Ehre ist vor dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir sollten vermögen, freiwillig so viel zu geben? Denn von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es wiederum dir gegeben. Eine wunderbare geistliche Erkenntnis. Ja, wir wollen ja gerne Gottesdienst feiern und Gott dienen. Was können wir denn Gott geben? Was haben wir denn zu geben? David hat es klar gesagt, wir haben gar nichts zu geben. Wir können doch Gott nicht dienen. Er muss uns dienen, damit wir etwas haben, ihm zu geben. Tja, das sagt David. Ja, wir haben es von deiner Hand bekommen, um es dir zu geben. Da schließt sich der Kreis, das Staunen über den Segen Gottes. Und da öffnet sich ein dankbares Herz. Oh, wie sind wir da umsorgt? Wie sind wir geliebt von Gott? Möge an diesem Erntedankfest uns das neu durchs Herz gehen, dass wir dem Schöpfer aller Dinge nicht nur ein wenig, sondern ganz verpflichtet sind. Und dass wir hier keine Stunde existieren könnten, wenn er uns nicht beschenkte. So wie dieser Kornbauer, der sich einbildete, nun viele Jahre und Jahrzehnte seinen Ruhestand zu genießen. Und plötzlich war es vorbei. Darum sagt der Herr Jesus, du musst reich sein in Gott. Nicht mit den Gütern. Bleibe bei ihm. Danke ihm, zu ihm gehören zu dürfen. Und wo du ihm noch nicht gehörst, mach es doch heute fest, dass es für dich ein persönliches Erntedankfest wird. Und es bei dir heißt, o du, der du uns begegnet und unser Herz gewann, du hast uns so gesegnet, wie keiner segnen kann. Dein Segen lehrt uns danken, dein Segen lehrt uns flehen. Lass deine Heilsgedanken auch andere verstehen. Segne mich, Herr, damit ich auch segnen kann, meine Nächsten, und dir wiedergeben kann, was du mir zuvor gegeben hast. Jesus lädt uns dazu ein. Amen.